Kapitel 1 Mivo. Falls die Ausbilder dich nicht klein kriegten, schaffte es die Wüste. Wenn Mivo in den 4 Monaten des Trainings auf Salex 4 1 gelernt hatte, dann das. Ein Leben als Rekrut in der akonidischen Raumflotte war nichts für Weichlinge. Nicht jeder überlebte die erste Woche. Manchen erledigte der Sand. 6 ausgemergelte Gestalten schleppten sich durch die Einöde. Mivo gehörte dazu. Um ihn herum Dünen und Himmel. Hängende Schultern, Sonnenbrand und, wann immer einer sich umwandte, rissige Lippen und eingefallene Wangen. Alles schmerzte, jeder Muskel, die Luft in der Lunge und die Sonnenstrahlen auf der versengten Haut. Wer stehen blieb, den erwartete das Ende.
»Beeil dich, du Zwergin«, drängte Radorjan. »Wir verlieren den Anschluss schon wieder.«
Der Akonide bildete hinter Mivo den Abschluss des Trupps. Er war der Jüngste, steckte mitten in der Grundausbildung. Der Ehrgeiz machte ihn ruppig.
»Ich sehe es.«
Mivos Atem ging krampfhaft, schwarze Punkte tanzten vor den Augen. Seine Stimme war die eines Mädchens und er hasste sie. Dass der andere ihn ungefragt duzte, versetzte ihm einen Stich. Verbissen kämpfte er sich voran. Jeder Tritt endete im Fußabdruck eines Kameraden, machte die unförmigen Sandkuhlen tiefer und breiter. Das war Teil der Ausbildung. Ein Verfolger hätte nicht zu sagen vermocht, ob die Spur von einem oder 200 Rekruten stammte. Mit jedem Schritt wuchs der Abstand zu Nivos Vordermann. Die kurzen Beine waren schuld. Kolonisten von Trunga 9 reichten echten Akoniden oft nur bis zur Brust, und Mivo war sogar für einen Trunguten klein gewachsen. Mitzuhalten kostete ihm Kraft. Seine Kehle brannte vor Durst, doch er klagte nicht. Der Tod kümmerte sich nicht um Befindlichkeiten. Salex 4 war der größte Flottenstützpunkt des Sektors. Er lag nah an der Front und strategisch günstig, aber es war ein lebensfeindliches Drecksloch. Oskam da Quarta Magin, der Kommandant, hatte das Terrain zum Übungsareal erklärt. Der Einsatzbefehl war schlicht gewesen. »Ein Gleiter setzt euch jenseits der östlichen Salzpfanne ab. Findet den Weg zurück. Wer da draußen überlebt, übersteht jeden Kampfeinsatz.« 8 Nächte hatten sie seither in der Wildnis verbracht, ohne Zelt und Nahrung, mit nichts als den Uniformen am Leib. Sie zehrten von ihren Fett- und Muskelreserven. Ursprünglich waren sie zu 8 gewesen. Am 7. Tag hatte der Durst aber Tilgut und Wärm hingerafft. Am 9. Tag griff die Bestie an. Die Tontas zuvor waren in geistloser Eintönigkeit verstrichen. Yombatan, der Gruppenleiter, hatte den Trupp eine Düne hinaufgeführt. Seine Sohlen hinterließen die ersten Kuhlen in der Flanke. Wann immer er sie hob, rieselte Sand von den Rändern nach. Verbissen trieb er sie weiter. Ihm folgten Velon, Tret und Ignian. Der Gleichmarsch war ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Mivo bemühte sich mitzuhalten. Auf dem Grat der Sandwehe sammelten sie sich. Yombatan gewährte ihnen eine Verschnaufpause.
»Eine Dezitonta! Kommt zu Atem!«
Mivo nahm die Gelegenheit dankbar wahr. Keuchend stand er da, schirmte die Augen vor der Helligkeit ab und blickte über die Ebene hinweg. Ein gutes Stück weit weg zog ein einsamer Gleiter seine Bahn, ein flackernder Punkt, kaum zu erahnen zwischen den aufsteigenden Schwaden heißer Luft. Verheißungsvoll glitzerten die Türme des Flottenstützpunkts am Horizont. Nur ein schmaler Streifen offener Wüste trennte sie noch vom Ziel.
»Die Basis ist keinen halben Tagesmarsch mehr entfernt«, freute sich Ignian.
»Salex-Tage«, präzisierte Mivo, »aber besser als nichts.«
Der Planet drehte sich einmal alle 35 Tontas um seine Achse. Gut gelaunt klopften sie einander auf die Schultern. Mivo tauschte Handschläge mit jedem, nur Radorjan mied ihn. Der Trungute tat, als mache es ihm nichts aus. In diesem Moment bebte der Boden. Tret bemerkte es als erster. Eben noch wuschelte er Nivo durchs Haar, dann erstarrte er. Die Vorfreude auf eine baldige Rückkehr, vermutlich auch auf eine Mahlzeit und ein Bett, hatten ein Grinsen in sein blasses Gesicht gezwungen. Nun verwehte es. Namenloser Schrecken trat an seine Stelle.
»Horcht!«
Nivo spürte es nun ebenfalls, ein Zittern unter seinen Füßen, als habe jemand ein Akustikfeld zu stark hochgeregelt, doch es herrschte vollkommene Lautlosigkeit in der Wüste. Kein Lüftchen wehte um seine Ohren. Er horchte. Nacheinander schraken die Kameraden zusammen. Rubinrote Augen blickten ängstlich, weißblondes Haar schimmerte in der Sonne. Das Beben in diesem Teil der Salzpfanne und zu dieser Tageszeit konnte nur eins bedeuten. Die Ausbilder hatten sie gewarnt, doch das half ihnen nicht gegen das drohende Unheil. Eine Krexe näherte sich der Oberfläche. Die Quelle der Bodenerschütterung lag bestenfalls 20 Mannslängen in der Tiefe. Das Biest musste ihre Schritte gehört oder die Vibrationen gespürt haben. Vermutlich war es ein Muttertier, das seine Brut verteidigte. Es herrschte Legesaison. In der Ferne wechselte der einsame Gleiter den Kurs. Reflektiertes Sonnenlicht blitzte auf seinem Rumpf auf. Endlose Millitontas lang waren sie wie gelähmt. Als der Schreckmoment verflog und Jombatan das Kommando zur Flucht erteilte, war es schon zu spät.
»Rennt!«
Der Gruppenleiter hetzte die Düne hinab. Wölkchen aus Sand spritzten von seinen Stiefeln auf, bildeten Staubschwaden vor dem hellblauen Himmel. Der Rest des Trupps folgte in wildem Durcheinander, ohne sich mehr um den Gleichmarsch zu scheren. Sie mussten von diesem Sandhügel herunter. Am Fuß der Düne zerstreuten sie sich. Das hatten die Ausbilder ihnen eingebläut. Wenn das Ungeheuer aus dem Grund barst, würde es den Nächststehenden schnappen. Die Verbliebenen würden dadurch wenigstens einige Zentitontas länger überleben. Das Beben wurde stärker. Nivos Stiefel sanken ein, als wolle der Sand sie schlucken und nie mehr freigeben. Er bildete sich ein, der schuppige Riesenleib des Ungeheuers streife seine Sohlen. Jombatan starb beinahe beiläufig. Unter dem Anführer wölbte sich ein Hügel auf, brachte ihn zum Straucheln. Dann stürzte er in einen Schlund, der unvermittelt aufklaffte. Der Gruppenleiter rollte schreiend in den Abgrund. Keine Millitonta später schoss die Bestie senkrecht aus der Tiefe. Ein wurmartiges, krallenbewehrtes Etwas mit ringförmigen, hellbraunen Schuppen und verkümmerten Insektenflügeln, jeder länger als Nivos gesamter Körper. Der Kopf lief in einen Schnabel aus, der den Rumpf einer Leka-Disk zu knacken vermocht hätte. Es war ein ausgewachsenes Exemplar, bestimmt 200 Armlängen hoch. Und das war nur der Teil, der in diesem Moment den Sand überragte. Das Vieh brüllte markerschütternd und tief. Der Laut fühlte sich wie ein Schlag in den Bauch an. Der Gestank von Verdautem wehte über die Wüste und Nivo verspürte einen heftigen Brechreiz.